Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Neustart in Ägypten. Nach dem Sturz von Präsident Mursi bestimmt das Militär die Geschicke. Wir fragen, ist der Jubel über den Wechsel gerechtfertigt und wie verändert der ägyptische Coup das Machtgefüge im Nahen Osten? Dann, ein Flughafen gefällig oder vielleicht ein Gaswerk? Griechenland verkauft seine Infrastruktur. Und schließlich, Werbenbüffeln, das war gestern. Heute lernen die Kinder singend Französisch. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Die Ereignisse in Ägypten überschlagen sich. Nur wenige Stunden nach der Absetzung von Präsident Mohamed Mursi durch die Armee hat das Land einen neuen Übergangspräsidenten, Adli Mansour. Er ist Präsident des Verfassungsgerichts. Mansour soll Ägypten regieren, bis es Neuwahlen gibt. Auslandredaktor Daniel Voll.
Die Amtseinsetzung dauerte bloß wenige Minuten. Zuerst ein paar Takte der Nationalhymne, dann las Adli Mansour, umringt von den Mitgliedern des Verfassungsgerichts, den Amtseid vom Blatt ab.
أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون.
Er gelobe bei Gott, die Republik zu schützen, Verfassung und Gesetze zu achten und die Interessen des Volkes zu vertreten. Adli Mansour würdigte ausdrücklich die Rolle des ägyptischen Volkes, das mit den Protesten Ende vergangener Woche die Revolution wieder auf Kurs gebracht habe, und er lobte das Militär, das den Schutz der Nation garantiere. Der 67-jährige Adli Mansour war der breiten Öffentlichkeit bisher weitgehend unbekannt. Offenbar trat der Präsident des Verfassungsgerichts bei der vom Fernsehen übertragenen Vereidigung erstmals direkt ins Rampenlicht. Mansour soll nun eine Übergangsregierung ernennen und so lange im Amt bleiben, bis Neuwahlen stattgefunden haben. Einen Zeitplan dafür gibt es freilich noch nicht. Für den Wiederaufbau will Mansour auch die bisher regierenden Muslimbrüder gewinnen. Sie seien ebenfalls Teil der Nation und sollten an deren Neugestaltung mitwirken, sagte er. Dazu im Gegensatz steht das Vorgehen von Militär und Justiz gegen die Muslimbruderschaft. Der Führer der Bewegung und sein Stellvertreter werden per Haftbefehl gesucht. Gegen Hunderte von Muslimbrüdern wurden offenbar Ausreisesperren verhängt. Den abgesetzten Präsidenten, Mohamed Mursi, hat die Armee bereits am Mittwochabend festgenommen.
Ägypten im Umbruch. Welche Hoffnungen und Ängste die Menschen damit verbinden, das hören Sie gleich in der Reportage aus Kairo nach den Nachrichten mit Konrad Muschk.
Der abtretende Schweizer Bankenombudsmann Hans-Peter Häni hat Kritik an den Banken geübt. Wenn verärgerte Kunden bei Konflikten den Ombudsmann einschalteten, verhinderten die Banken zunehmend Lösungen. Insbesondere, wenn es um höhere Beträge gehe, brauche es intensive Verhandlungen, sagte Häni an seiner letzten Medienkonferenz. Er geht nach 20 Jahren in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist Marco Franchetti. Gegen den Direktor des Eidgenössischen Turnfestes in Biel ist eine Strafuntersuchung eingeleitet worden wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung. Es stehe noch nicht fest, ob das Verfahren auf weitere Personen ausgedehnt werde, teilt die bernische Staatsanwaltschaft mit. Das Turnfest in Biel war von zwei heftigen Stürmen heimgesucht worden. Dabei wurden 95 Personen verletzt. Die USA sollen die Europäer umfassend über ihr Überwachungsprogramm PRISM informieren. Das verlangt das EU-Parlament in einer Resolution, die mit großer Mehrheit angenommen wurde. Auch sollten die USA aufhören, EU-Vertretungen zu überwachen. Die Resolution hat aber offenbar keinen Einfluss auf die Gespräche der EU mit den USA über ein Freihandelsabkommen. Diese sollen, wie geplant, am Montag in Washington beginnen. Das neue EU-Mitglied Kroatien will seine Autobahnen privatisieren. Nach Angaben des Verkehrsministers sollen Investoren Konzessionen für 30 oder 50 Jahre erwerben können. Die Regierung erhofft sich einmalige Einnahmen von über 3 Milliarden Euro. Kroatien hatte sich mit dem Bau seiner neuen Autobahnen stark verschuldet. Vor der ostenglischen Küste ist die größte Offshore-Windenergieanlage der Welt eröffnet worden. 175 Turbinen erzeugen eine Gesamtleistung von 630 Megawatt. Das entspricht mehr als der Hälfte der Leistung des Atomkraftwerks Gösgen. Die Anlage, 20 Kilometer vor der Küste, soll 500.000 Haushalte mit sauberem Strom versorgen. Die Nestlé-Tochter Wyeth Nutrition senkt in China den Preis ihres Babymilchpulvers. Wie ein Nestlé-Sprecher bestätigte, gelten die tieferen Preise vom Montag an. Der Nahrungsmittelkonzern mit Sitz in der Schweiz reagiert mit dieser Preissenkung auf Untersuchungen der chinesischen Behörden. Diese warfen mehreren Lebensmittelkonzernen vor, Preise abgesprochen zu haben. Die Mehrheit der Textilfabriken in Bangladesch weist erhebliche Sicherheitsmängel auf. Nur knapp jede 10. Textilfabrik sei sicher, heißt es in einer Studie der Universität für Ingenieurwesen und Technologie in Dhaka. Hintergrund der Studie ist der Einsturz einer Textilfabrik im April, bei dem über 1000 Menschen ums Leben gekommen waren. Untersucht wurden 66 Textilfabriken. 2 müssten sofort geschlossen werden, weil sie akut einsturzgefährdet seien. In der bernischen Gemeinde Schwarzenburg ist das Trinkwasser mit Bakterien verunreinigt. Die Behörden fordern die Bevölkerung auf, kein ungekochtes Leitungswasser zu trinken und es auch nicht zum Zähneputzen zu verwenden. Wasser für die Zubereitung von Lebensmitteln oder für die Reinigung von Lebensmittelgefäßen oder Melkmaschinen müsse vorher abgekocht werden. Die Feuerwehr von Schwarzenburg wird in den nächsten Stunden Flugblätter mit Empfehlungen verteilen. Diese Vorsichtsmaßnahmen gelten, bis die Gemeinde diese aufhebt. An der Tour de France hat der Deutsche André Greipel die 6. Etappe von Aix-en-Provence nach Montpellier gewonnen. Greipel siegte im Spurt des Feldes. Im Gesamtklassement führt neu der Südafrikaner Daryl Impey. Die Europäische Zentralbank EZB lässt den Leitzins im Euroraum auf dem Rekordtief von 0,5%. EZB-Präsident Mario Draghi sagte, die Zinsen dürften für einen längeren Zeitraum auf dem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau bleiben. An den Aktienbörsen führten Draghis Äußerungen zu Kursgewinnen. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.832 Punkten, plus 2,0%. Die amerikanischen Märkte sind wegen des Nationalfeiertags geschlossen. Der Euro wird zu 1.23,63 gehandelt, der Dollar zu 95,67. Das Wetter: am Freitag ist es im Osten zeitweise, im Westen und im Süden oft sonnig bei 25 bis 29 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen: Jubel, Fahnen und Feuerwerk.
We are very proud this happened and we are not angry and it's not a coup. This is very important that the international community understands this.
Wie die Ägypter und Ägypterinnen den Sturz ihrer Regierung feierten. Eine Reportage aus Kairo. Dann die Macht der Generäle und das Versagen der Muslimbrüder. 2 Expertengespräche. Griechenland und der Ausverkauf des Tafelsilbers. Die frustrierten Bankkunden und der Ombudsmann.
Wir hatten gerade 3 Fälle, die wir abschließen konnten letztes Jahr.
Happiger Abschlag. Weshalb Nestlé in China die Preise für Babynahrung senkt. Und schließlich Milfoy oder der leichtere Weg zum Französisch. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Jetzt hat sich die Forderung der Demonstranten also erfüllt. Präsident Morsi ist weg, ein neuer ist im Amt. Im Buch der Revolution beginnt ein weiteres Kapitel. Doch was erhoffen sich die Ägypterinnen und Ägypter nun? Unser Nahostkorrespondent Philipp Scholkmann war heute Nacht in den Straßen von Kairo unterwegs.
Ein paar Wortfetzen nur kommen aus dem Autoradio auf der Nilbrücke, die zum Tahrirplatz führt. Verfassungsrevision, vorgezogene Wahlen. Der Rest der Ansprache des Armeechefs geht schon unter im Jubel der Menschentraube, die das Auto umringt. Es spielt keine Rolle, das Ultimatum ist abgelaufen, die neue Zeit hat begonnen, so viel ist klar. Morsi ist weg, nach den Tagen und Nächten der Anspannung, die Euphorie. Vom Tahrirplatz her knallen schon die Feuerwerkskörper. Auf der Brücke tanzen die Leute, liegen sich in den Armen, jubeln, schwenken Fahnen, verbrüdern sich mit den Soldaten, klettern auf die Schützenpanzer, die aufgefahren sind am Brückenkopf. So schön kann ein Militärputsch sein. Der demokratisch gewählte Präsident Ägyptens wurde von der Armee gestürzt, weil er die Forderungen des Volkes nicht erfüllt hat. So begründet der Armeechef die Aussetzung der Demokratie. Auf dieser Basis könnte wohl die Hälfte der Staatspräsidenten der Welt entlassen werden. Aber hier in Ägypten gelten andere Regeln, sagt eine junge Politikwissenschaftlerin im allgemeinen Gewühl.
Every country has its own circumstances. What happens everywhere does not have to be a replica here in Egypt.
Mursi habe das Land betrogen vom ersten Tag an. Mit dem Sturz des Islamisten erfülle sich erst die Revolution. Das ist eben kein Militärputsch. Es ist sehr wichtig, dass die Welt das versteht, sagt sie.
We are a new democracy, so that's completely fine.
Wir sind eine noch so junge Demokratie. Messt uns nicht mit euren Maßstäben, ergänzt ihr Freund.
He's very happy, very happy.
Zwei ältere Frauen sind schon ganz hinweg. Von heute an wird alles besser, sogar die miserable Wirtschaftslage, sagen sie. Und der Islamismus verfälscht den Islam, der hat nichts zu tun mit unserem Glauben, sagen sie noch.
But they are not Muslims.
Seit Sonntagabend waren die beiden jeden Tag hier oder vor dem Präsidentenpalast, unerschrocken im Gedränge unter den Hunderttausenden, die in einem beispiellosen Massenprotest den Sturz des Muslimbruders verlangten, bis sie erhört wurden von der Armee. Die Verfassung wurde eben erst vom Volk an der Urne angenommen. Sie sollte Ägypten den Weg in die Demokratie ebnen. Jetzt ist sie ausgesetzt. Es soll Neuwahlen geben. Der Präsident des Verfassungsgerichts übernimmt die Amtsgeschäfte unter Aufsicht der Generäle. Und die Muslimbrüder?
Mursi is now out, but there is nothing against the Brotherhood.
Wir haben nichts gegen sie. Sie können an den Wahlen teilnehmen, wie alle anderen auch, sagt die Politologin. Doch die Spitzen der Bewegung sind seit gestern Abend in Armeegewahrsam. Die Medien der islamistischen Bewegung sind geschlossen. Der gestürzte Präsident ist unter Hausarrest. Am Morgen fahren die Auto am Brückenkopf und sind die Schützenpanzer schon verschwunden. Um die Ecke ist die Bank geöffnet und auch der Quartierladen. Alles normal oder doch fast. Die Kassierin hat die Zeitung Al-Masri Al-Yom vor sich ausgebreitet. Gestern noch ein linkes Oppositionsblatt, heute ein Sprachrohr der Sieger. Das Volk hat Mursi entlassen, steht quer über die Frontseite. Am Fernseher läuft schon die Vereidigung des Übergangspräsidenten Adli Mansour. Und der Chef des Ladens sagt, zum ersten Mal seit langem bin ich wieder voller Zuversicht aufgestanden. Es ist, wie wenn eine schwere Last plötzlich weg wäre. Aber droht dem Land nicht Gewalt? Gut möglich, aber dafür haben wir die Armee. Sie wird uns schützen, sagt der Händler. Vor der Universität liegen noch die verkohlten Autowracks, Zeugen der schweren Ausschreitungen. 12 Menschen wurden hier getötet, Dutzende verletzt. Ein paar Muslimbrüder harren aus, sie demonstrieren weiter. Die Armee aber hat das Gelände umstellt. Hier stehen die Panzer gleich reihenweise. Soll das Demokratie sein? Einfach den vom Volk gewählten Präsidenten einsperren, fragt einer der Umzingelten. Er sieht das alte Regime am Werk und sagt, wir werden uns nicht unterkriegen lassen, auch diesmal nicht.
Freude und Enttäuschung auf den Straßen von Kairo, das war eine Reportage von Philipp Scholkmann. Die Militärs machten kurzen Prozess. Ohne den demokratisch gewählten Präsidenten auch nur zu erwähnen, setzten sie gestern Abend Mohamed Mursi ab. Jetzt bestimmen in Kairo wieder die Generäle, was geht. Es ist nicht das erste Mal. Professor Robert Springborn gibt als einer der besten Kenner des ägyptischen Sicherheitsapparats. Matthias Kündig hat mit ihm gesprochen.
Robert Springborn, ist das ein Militärputsch?
No, I don't think it's a coup in the classic sense. If you had a coup, as you did, for example, 1952, July.
Nein, das ist kein Putsch im klassischen Sinne. Wenn Sie etwa an den Putsch vom Juli 1952 denken, dort war das Militär unübersehbar. Bei den meisten Staatsstreichen streift das Militär jegliche Art ziviler Herrschaft ab und ordnet sich alles unter. Aber das geschieht hier gerade nicht. In der Sache geht es ihm darum, eine Interimsregierung unter einer rechtmäßigen zivilen Herrschaft einzusetzen. Somit liegt die Sache irgendwo in der Grauzone zwischen einem Militärcoup und dem Entfernen einer extrem unbeliebten Regierung, die ihrerseits ihre eigenen autoritären Regeln durchsetzen wollte. Sie können es einen postmodernen Putsch oder weichen Putsch nennen. Aber ohne ein qualifizierendes Eigenschaftswort wäre die Bezeichnung Putsch falsch.
Warum hat es das Militär eigentlich nicht auf eine eigene Herrschaft abgesehen?
Wegen der Gefahren, die mit dem Regieren verbunden wären. Das Militär hat das schon mal versucht, unmittelbar nach dem Sturz von Mubarak. Doch seine Beliebtheit sank, das Militär wurde sich uneins und das öffnete den Muslimbrüdern die Tore. Ich bezweifle stark, dass die neuen 20 Jahre jüngeren Militärführer, denen der globale Druck gegenüber Militärregierungen stärker bewusst ist, dass die sich so engagieren wollen. Das brächte ihnen schlicht keinen Vorteil. Sie können sich doch einfach nur zurücklehnen und die Bedingungen diktieren, unter welchen Zivilisten wieder einem, zumindest dem Anschein nach, anständige Regierung errichten. Und sie können sich sicher sein, dass ihre großen Privilegien und ihre enorme Macht vorderhand nicht angetastet werden. Auch wenn jede demokratische Regierung dagegen etwas tun müsste.
Abdel Fattah al-Sisi werden islamistische Neigungen nachgesagt. Sind Sie überrascht, dass er nun einen Islamisten absetzt?
No, I'm not, because preeminent in his worldview is that he's a soldier.
Nein, das bin ich nicht. In seinem Rollenverständnis ist er zuallererst ein Soldat und der Institution gegenüber verpflichtet, in die er dient, so wie dann der Nation, die er geschworen hat, zu verteidigen. Was immer auch seine privaten Überzeugungen sind, heißt das gleichwohl nicht, dass dieses stärker wäre als die Verpflichtung zu professionellen militärischen Regeln und Verhalten. Obschon es bei ägyptischen Offizieren schon seit über einer Generation die Neigung zu islamistischem Gedankengut gibt. Im Fall von al-Sisi ist es sogar eine Stärke, dass seine islamistischen Neigungen bekannt sind. Er konnte so nicht beschuldigt werden, irgendeine Art von persönlichem Rachefeldzug gegen die Muslimbrüder zu betreiben. Er sympathisiert mit deren generellen Weltanschauung. Aber offensichtlich war er sehr unglücklich darüber, wie sie regiert haben. Mir scheint, er ist darum in einer viel stärkeren Position, als wenn er ein Säkularer gewesen wäre, wie beispielsweise Mohammed el-Baradei.
Das ägyptische Militär ist seit den 1970er Jahren stark mit den USA verbunden. Es erhält weiterhin militärische Unterstützung im Umfang von 1,3 Milliarden Dollar aus den USA. Wie wirkt sich nun diese gewaltsame Machtübernahme auf dieses Verhältnis aus?
I don't think they will be profoundly affected. I think that, as I suggested before, there will be an awful lot of effort to insert one or more adjectives in front of the word coup.
Ich glaube nicht, dass dieses Verhältnis davon stark betroffen ist. Ich glaube, da werden mit einigem Aufwand einige Eigenschaftswörter vor das Wort Putsch gehalten, so dass es in den USA keine rechtliche Reaktion gibt, die diese militärischen Lieferungen in Frage stellen würden. Die USA wollen auch nicht die Muslimbrüder unnötig provozieren, weder in Ägypten noch anderswo. Sie werden sich sehr bemühen, den Muslimbrüdern keine Schuld zuzuschreiben oder sie irgendwie zu bedrohen. Sie werden auch sehr zögern, die Opposition öffentlich zu umarmen. Die Worte aus Washington werden sehr nach Wischiwaschi tönen. Da werden alle möglichen Fachleute alles Mögliche sagen. Aber bis zu einem gewissen Punkt werden die USA erleichtert sein, dass dies geschah. Denn die Muslimbrüder wurden zunehmend unberechenbar bezüglich der Staatssicherheit, was die USA sehr beunruhigten. Und die Muslimbrüder waren immer weniger in der Lage, Ägypten zu regieren, was eine Instabilität zur Folge hatte, die die USA ebenso beunruhigte. Darum denke ich, die USA werden wohl erleichtert sein. Sie werden das aber so nicht sagen.
So I think the Americans will be relieved, but they won't really say so.
Sagt der Sicherheitsexperte Robert Springborg. Er ist Ägypten-Spezialist und lehrt derzeit an der Naval Postgraduate School in Monterey. Matthias Kündig hat ihn befragt. Ein bisschen ist es wie ein Déjà-vu. Der Präsident ist gestürzt, es lebe die Revolution. Allerdings mit einem entscheidenden Unterschied. Der Präsident heißt nicht mehr Mubarak wie 2011, sondern Morsi. Und mit ihm sind auch die Muslimbrüder nach nur einem Jahr an der Regierung grandios gescheitert. Was bedeutet das für das regionale Gleichgewicht? Darüber habe ich mit Volker Perthes gesprochen, dem Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Meine erste Frage: Wie geschwächt sind die Muslimbrüder?
Die Muslimbruderschaft ist geschwächt, weil ihr Präsident, ihre Regierung gestürzt worden sind. Aber sie sind weiter da. Sie sind eine politische Kraft. Und wenn es für sie keine Garantien gibt, in Ägypten auch weiter eine politische Rolle haben zu können, dann sind sie auch eine gefährliche Kraft, die wieder in den Untergrund gehen wird.
Eben jahrzehntelang waren die Muslimbrüder politisch verfolgt, eingesperrt. Sie kennen dieses Szenario bereits. Droht ihnen jetzt nach dieser massiven Niederlage wieder das gleiche Schicksal? Werden sie gejagt?
Ja, zumindest haben sie Angst davor und einige werden offensichtlich gejagt. Es hat ja heute Verhaftungen gegeben von führenden Mitgliedern der Muslimbruderschaft. Und die Sorge, dass man, wenn man die Macht verliert, dann wieder illegal ist, möglicherweise verfolgt wird, das ist, ja, ironischerweise muss man wahrscheinlich sagen, auch einer der Gründe für das Scheitern von Präsident Morsi und den Muslimbrüdern gewesen. Man hat dem neuen System, man hat der Demokratie, in der man gewonnen hat, nie so recht vertraut. Und man hat gedacht, wenn man sich öffnet, wenn man nachgibt, dann ist man vielleicht bald wieder illegal. Und dies scheint sich in bestimmter Weise ja tatsächlich so auch realisiert zu haben, diese Furcht.
Der Irak und Libyen, die sind instabil. In Syrien kämpft Präsident Assad ums Überleben. Rechnen Sie damit, dass sich vielleicht ein Teil der enttäuschten Muslimbrüder nun radikalisiert und dort in den Dschihad zieht?
Nein, ich glaube das nicht. Weder werden die in Syrien in den Dschihad ziehen, obwohl es einige Ägypter gibt, die das getan haben, noch wird es in Ägypten zu einem Bürgerkrieg kommen. Dazu ist die Muslimbruderschaft zu stark in der Bevölkerung verwurzelt und dazu ist die Bevölkerung zu stark mit den Streitkräften verbunden. Das ist wirklich eine Armee, die aus dem Volk herauskommt. Und da gibt es ja kaum eine Familie, die nicht einen Sohn in den Streitkräften hätte oder zumindest einen Verwandten in den Streitkräften hat. Aber nach all dem, was wir über Ägypten wissen und mit einem Blick auf die Geschichte und die politische Kultur und auf die Zusammensetzung der Gesellschaft, würde ich sagen, Ägypten gibt sich nicht in einen Bürgerkrieg. Die Gefahr ist eher, dass wenn die Muslimbrüder sich ausgeschlossen sehen, dass dann ohnehin ideologisch radikalere Kräfte im islamistischen Spektrum, wir sprechen kurzerhand immer von den Salafisten, dass die dann eher Auftrieb bekommen und wir bei den nächsten Wahlen, wann immer sie stattfinden, nicht die Muslimbruderschaft als größten Block im Parlament haben, sondern eine salafistische Partei.
Mit dem Aufstieg der Muslimbrüder haben viele Menschen große Hoffnungen verbunden. Katar zum Beispiel hat die Muslimbrüder in Ägypten kräftig unterstützt, auch finanziell. Was bedeutet jetzt diese Niederlage für das regionale Machtgefüge?
Nun, es bedeutet zuerst einmal tatsächlich eine Niederlage dieser Tendenz, dieser Strömung, die die Muslimbruderschaft am besten repräsentiert und der sich gerade auch der ehemalige Emir von Katar, der vor wenigen Tagen ja zurückgetreten ist, stark verbunden gefühlt hat. Deshalb eben die Unterstützung Katars für die Muslimbrüder, zum Teil auch in Konkurrenz mit Saudi-Arabien, die sich von den Muslimbrüdern eher herausgefordert gesehen haben. In der Region selbst wird man bei Muslimbrüdern und auch bei anderen Islamisten sehr aufmerksam nach Ägypten schauen. Wenn das Signal, was aus Ägypten kommt, heißt, dass die Muslimbrüder keine Zukunft in demokratischen Prozessen haben sollen, dann würde das auch für Syrien, auch für den Jemen, auch für Libyen, auch für andere bedeuten, dass die Muslimbruderschaft und die ihnen verwandten Parteien sich eher wieder auf Illegalität einstellen und für sich erklären, dass Demokratie offensichtlich keine Option, keine Lösung ist.
Es sind jetzt entscheidende Tage, die kommen. Sind Sie zuversichtlich, dass es in Ägypten friedlich bleibt?
Ich denke, und ich sagte das ja schon, dass es einen Bürgerkrieg nicht geben wird. Das heißt aber nicht, dass es nicht zur Gewalt kommen wird. Ich denke, es ist ganz wichtig auch, wie sich westliche Staaten, ausländische Partner Ägyptens jetzt Ägypten gegenüber verhalten. Es gibt einige, die offensichtlich die Tendenz verspüren zu sagen, naja, das war wohl ein notwendiges Eingreifen des Militärs und wir fordern das Militär nur auf, jetzt bitte doch irgendwann zur Demokratie zurückzukehren. Ich glaube, das wäre die falsche Reaktion. Wir sollten schon deutlich machen, dass dies ein illegaler Schritt war, eine Machtübernahme des Militärs, bei der auch die Verfassung außer Kraft gesetzt worden ist und sehr darauf drängen, dass die Verfassung mit ihrem Grundrechtekatalog wieder in Kraft gesetzt wird und das, was heute geschehen ist, möglichst bald korrigiert wird dadurch, dass es schnelle neue Parlamentswahlen gibt.
So viel für heute zu Ägypten. Das war Volker Perthes. Er ist Direktor der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Wenn Banken Anlagefonds an Kunden verkaufen, dann kassieren sie eine Vermittlungsgebühr, die sogenannte Retrozession. Diese Prämie gehört dem Kunden, nicht der Bank. Das entschied das Bundesgericht letzten Herbst und es stärkte so die Stellung der Kunden. Nur haben die Banken diese Gelder wirklich den Kunden und Kundinnen zurückerstattet? Samuel Emch hat nachgefragt bei Hans-Peter Häni, dem abtretenden Bankenombudsmann.
270 Personen gelangten an den Ombudsmann Hans-Peter Häni, weil sie sich mit ihren Banken über die Rückforderung von Retrozessionen nicht einigen konnten. Ein Problem, das auch der Ombudsmann nicht so schnell lösen konnte.
Wir hatten gerade 3 Fälle, die wir abschließen konnten letztes Jahr.
Die Banken tun sich schwer mit dem Thema, stellt der Bankenombudsmann fest.
Normalerweise bekommen wir auf unsere Bitte um Stellungnahme innerhalb von 2 bis 4 Wochen eine Antwort. Und in dieser Situation Retrozessionen warten wir zum Teil über 2 Monate.
Das Problem, das Bundesgericht entschied nicht, über wie viele Jahre die eingesteckten Retros an die Kunden zurückgegeben werden müssen. Vito Roberto, Rechtsprofessor an der Uni St. Gallen, plädiert für eine kurze Frist.
Meine persönliche Meinung ist, dass es sich um periodische Zahlungen handelt. Diese werden entweder jährlich oder auch quartalsweise ausgerichtet. Insofern unterstehen sie der 5-jährigen Verjährungsfrist.
Seine Fachkollegin Susanne Emmenegger von der Uni Bern kommt bei ihrer Rechtsauslegung auf eine längere Verjährungsfrist.
Weil das Bundesgericht bei der Vermögensverwaltung spezifisch schon mehrmals entschieden hat, dass die Verjährungsfrist erst am Ende des Mandats zu laufen beginnt. Wenn ich also als Kundin oder Kunde die Retrozessionen zurückfordere, habe ich grundsätzlich Anspruch auf alle aufgelaufenen Retrozessionen. Weil aber die Banken nur 10 Jahre zurück Buch führen müssen, resultiert daraus faktisch eine Beschränkung auf 10 Jahre.
Eine 10-jährige Verjährungsfrist, warnt Vito Roberto, könnte für die Schweizer Banken ins Geld gehen.
Sollte es tatsächlich so sein, dass die Entschädigung auf 10 Jahre zurück gelten würde, dann dürfte sich der Betrag in dreistelliger oder noch höherer Millionenzahl bewegen.
Eine Summe, die schwer festzulegen ist. Der Grund: Das Bundesgericht hat zwar klar entschieden, dass Kunden mit einem Vermögensverwaltungsmandat Geld zurückerhalten, es ließ aber offen, ob alle anderen auch anspruchsberechtigt sind. Also, ob Kunden, die sich lediglich beraten lassen, bevor sie in bestimmte Finanzvehikel investieren, auch Retrozessionen erhalten sollen. Für die Banken ist klar, nein, nur Kunden mit Verträgen können Gelder einfordern. Die detaillierte Berechnung, welcher Kunde wie viel erhält, ist dabei eine knifflige Sache, erklärt Migrobank-Sprecher Albert Steck.
Den globalen Betrag errechnen, das geht relativ einfach. Aufwendiger ist es dann jedoch, den konkreten Betrag auf den einzelnen Kunden herunterzubrechen. Das erfordert dann doch recht viel manuelle Arbeit.
Trotzdem rechnen kleinere Institute wie die Migrobank oder die Zuger Kantonalbank damit, dass sie das Thema bald erledigt haben. Die Kunden sollen noch dieses Jahr ihr Geld erhalten. Je grösser die Bank, desto schwieriger scheint die Bewältigung der Angelegenheit. Konkrete Informationen gibt es von den grossen Banken wie Credit Suisse, Julius Baer oder der UBS nicht. Die UBS, sie war die Bank, welche letzten Herbst vor Bundesgericht unterlag, sie präsentiert lediglich eine Lösung für die Zukunft. Sprecher Samuel Brandner.
UBS setzt im Bereich der Vermögensverwaltungsmandate, wo das möglich ist, nicht mehr auf Investmentprodukte mit Retrozessionen.
Auch andere Banken wollen eine solche Strategie einschlagen. Ein schwacher Trost für die Kunden, welche in den letzten Jahren das ihnen zustehende Geld nicht erhalten haben. Trösten kann sie auch der Bankenombudsmann nicht. Die Frage, wer und bis wie weit zurück Geld erhält, bleibt vorerst offen.
Daran wird der Ombudsmann nichts ändern können, solange nicht ein höchstrichterlicher Entscheid da ist.
Der Bankenombudsmann kann nur vermitteln und keine Streitigkeiten mit richterlicher Gewalt lösen. Also nur das Bundesgericht selbst kann die Fragen beantworten, welche es mit seinem Entscheid im letzten Jahr aufgeworfen hat. Bis dahin kann es Jahre dauern. Die Verjährungsfristen indes laufen weiter. Hans-Peter Hennis Nachfolger als Ombudsmann wird sich mit den Retrozessionen noch öfters beschäftigen müssen.
Samuel Emch berichtete. Es ist 18 Uhr und fast 30 Minuten. Sie hören Echo der Zeit und hier geht's weiter mit durstigen Chinesen und radebrechenden Schulkindern. Doch zuerst nach Griechenland. 2,6 Milliarden Euro. So viel Geld soll dem Land die Privatisierung von staatlichem Eigentum bis Ende 2013 bringen. Doch nach der geplatzten Privatisierung der Gasgesellschaft DEPE scheint dieses Ziel ziemlich unrealistisch. Unter dem Druck der Troika treibt die griechische Privatisierungsbehörde nun andere Verkäufe voran. Angeboten wird etwa die staatliche Hafengesellschaft von Piräus. Die Hauruck-Aktion stößt allerdings auf Kritik. Verscherbelt Griechenland sein Tafelsilber, um kurzfristig an Geld zu kommen? Aus Athen berichtet Rodothea Seralidou.
In den Büros der griechischen Privatisierungsbehörde, nur wenige Schritte vom Syndarma-Platz entfernt, kämpft Stelios Stavridis gegen die Zeit. Er muss die unter seinem Vorgänger verschleppten Privatisierungen vorantreiben. Und der Countdown der Troika tickt. Der in Zürich studierte Maschinenbauingenieur ist seit knapp 3 Monaten Chef der Privatisierungsbehörde. Bis jetzt gelangen nur kleinere Privatisierungen, etwa eines Einkaufszentrums oder der staatlichen Lotterie, immerhin zu einem Preis von 650 Millionen Euro. Die Ausschreibungen für die wichtigen Staatsunternehmen seien aber am Laufen, sagt er. Das sind Privatisierungen von Flughäfen, von Häfen der Bahngesellschaft und der Verkauf des griechischen Gasnetzbetreibers, der DESFA. Diesen Zuschlag hat eine aserbaidschanische Firma bekommen. Ihr Angebot war sehr gut, 400 Millionen Euro für 66% des Unternehmens. Dass Stavridis diese Summe als sehr gutes Angebot bezeichnet, empört nicht nur die griechische Opposition, die von einem Ausverkauf spricht. Schließlich sei die DESFA ein gewinnbringendes Unternehmen, sagt Nikos Orfanos, Vorstandsvorsitzender der Arbeitnehmerdachgewerkschaft der griechischen Energieunternehmen. Der Gasnetzbetreiber DESFA hat zusammen mit der Muttergesellschaft DEPA einen Bruttogewinn von 220 Millionen Euro im Jahr. Die 400 Millionen Euro, die die aserbaidschanische Firma geboten hat, sind also weit unter dem Verkaufswert. Und müssen wir nicht auch die geopolitische Lage Griechenlands in Betracht ziehen? Schließlich wird aserbaidschanisches Gas via Transadria-Pipeline durch Griechenland nach Europa fließen. Dabei besitzt Griechenland reiche Erdgasreserven. Ich glaube, der Preis wurde nach unten getrieben, damit bloß nicht auch dieser Handel platzt. Schließlich war kurz zuvor der vermeintlich sichere Deal mit der russischen Gazprom geplatzt. 800 Millionen Euro sollte der Verkauf einbringen. Stelios Stavridis verwehrt sich gegen den Vorwurf, man verschleudere ein lukratives Unternehmen. Unabhängige Gutachter hätten den Wert des Gasnetzbetreibers auf 330 Millionen Euro geschätzt. Außerdem tue nichts zur Sache, dass ein Staatsunternehmen gewinnbringend sei, sagt Stavridis. Was heißt denn überhaupt, ein Betrieb ist gewinnbringend? Wenn ein staatliches Unternehmen 100 Millionen Euro Gewinn macht, obwohl der Gewinn 3-mal so hoch sein könnte, ist dieses Unternehmen erfolgreich? Ist es nicht vielmehr komplett gescheitert? Eine private Firma kann den Gewinn in die Höhe treiben. Der Staat wird dadurch Steuereinnahmen haben. Es gibt einfach keine erfolgreichen staatlichen Unternehmen in Griechenland. Denn Parteiinteressen und Vetternwirtschaft würden in staatlichen Betrieben grassieren, klagt Stavridis, der selber aus der Privatwirtschaft kommt. Doch wäre es nicht besser, diese staatlichen Unternehmen zu sanieren, als sie zu verkaufen? Ja, sicher. Seit 35 Jahren hören wir davon, dass sich etwas ändern muss. Aber zwischen unserem Wunschdenken und der Realität klafft eine große Lücke. Wir müssen es zugeben. Wir sind nicht in der Lage, das System zu ändern. Ob durch den Verkauf staatlichen Eigentums private Monopole entstehen, wie die Privatisierungsgegner befürchten, prüfe seine Behörde nicht, sagt Stavridis. Wir sind weder eine Kontrollbehörde, noch prüfen wir den unlauteren Wettbewerb. Das kontrolliert die Europäische Union. Wir konzentrieren uns auf unsere Rolle, und das ist eben zu verkaufen. Doch auch das hat sich bisher als schwierig entpuppt, denn das Interesse ausländischer Investoren ist kleiner als erwartet. Oft, wie im Beispiel der Netzbetreiberin Vesfa, gibt es nur ein einziges Angebot. Die Gründe dafür seien vielschichtig, sagt Stavridis. Griechenland hat einen Schatz zu verkaufen. Deshalb können wir Investitionen anlocken. Aber wir müssen dafür schnellstmöglich die Bürokratie abbauen. Wir haben doppelt so viel Bürokratie als der europäische Durchschnitt. Und wir brauchen politische Stabilität und ein stabiles Steuersystem. Das griechische Steuerrecht ist sehr kompliziert und ändert sich ständig. Das alles verjagt die Investoren. Dabei will Griechenland in den nächsten 3 Jahren von den Privatisierungen staatlicher Unternehmen und Immobilien insgesamt 19 Milliarden Euro gewinnen. An diesem Ziel zweifelt der Ökonom Michail Frangias, derzeit Gastprofessor an der amerikanischen Boise State University. Die Privatisierungen sollten nicht nur ein konkretes Einnahmeziel bezwecken, denn gerade so kommt der Verdacht des Ausverkaufs auf. Man müsste vielmehr prüfen, ob die Privatisierung das Unternehmen produktiver und wettbewerbsfähig macht. Einem bestimmten Einnahmeziel entgegenzurennen, bis man außer Atem ist, nur damit uns jemand auf die Schulter klopft, ist hingegen der falsche Weg. Außerdem sei der Ausschreibungsprozess oft nicht transparent, sagt der Ökonom. In einem Land mit so hoher Korruption ist nicht zu erwarten, dass Ausschreibungen transparent über den Tisch gehen, ohne dass unter dem Tisch Informationen fließen und die Angebote beeinflussen. Es gibt viele Anzeichen dafür. Anzeichen etwa, dass der Deal mit der russischen Gazprom platzte, weil die EU Druck auf Athen ausgeübt hatte. Um bis Ende des Jahres doch noch auf das Troika-Ziel 2,6 Milliarden Euro zu kommen, setzt Stelios Stavridis jetzt auf Privatisierungsprojekte, die erst für nächstes Jahr geplant waren. So wie den Verkauf der Hafengesellschaft von Piräus. Wir wollen den Hafen von Piräus wie auch den von Thessaloniki als Ganzes verkaufen. Wären wir klüger, wäre Piräus jetzt schon ein wichtigerer Hafen als Hamburg. Denn Griechenland hat eine strategische geografische Lage. Der Handelsweg aus Asien nach Europa führt über Griechenland. Wir müssten also versuchen, den Häfen von Istanbul, Genua oder Malta Konkurrenz zu machen. Diese Arbeit soll nun ein privater Investor übernehmen. Das Ausschreibungsverfahren will Stavridis spätestens im September eröffnen. Und immerhin gibt es schon ein Unternehmen, dessen Interesse als sicher gilt, den chinesischen Reedereikonzern COSCO. Dieser betreibt schon einen Teil des Containerhafens von Piräus mit großem Erfolg. Dank Lohnsenkungen und Effizienzsteigerung wirft der einst marode Containerterminal heute saftige Gewinne ab. Medien berichten, die Chinesen seien bereit, 1 Milliarde Euro für den ganzen Hafen zu zahlen. COSCO selber sagt, ein Angebot erfolge erst nach offizieller Ausschreibung des Hafens.
Das schwierige Geschäft mit der Privatisierung, das war ein Bericht von Rodothea Seralidou aus Athen. Es kommt nicht oft vor, dass der Nahrungsmittelmulti Nestle die Preise senkt. Und wenn, dann darf man davon ausgehen, dass es nicht ganz freiwillig geschieht. Jetzt hat der Konzern aus Vevey angekündigt, die Preise für Babynahrung in China gleich um 11% nach unten zu korrigieren. Zu den Hintergründen Maren Peters.
Auch diesmal kommt die Preissenkung nicht von ungefähr. Die chinesische Regierung hat angekündigt, den Babynahrungsmarkt kritisch unter die Lupe zu nehmen. Der Verdacht, Preisabsprachen und Wettbewerbsverzerrungen der 5 größten Anbieter. Dazu zählen neben der Nestle-Tochter Wyeth Nutrition auch die französische Danone und 2 US-Konzerne. Die Preise für Babynahrung in China sind in den vergangenen Jahren explodiert. Nestle-Analyst Andreas von Arx vom unabhängigen Finanzdienstleister Helvia.
In der Vergangenheit haben sämtliche internationalen Hersteller ständig quasi die Produkte mehr Premium getrieben, also mehr Value in den Produkten angeboten, somit ständig quasi die Preise erhöht.
Keine Frage, der chinesische Markt ist lukrativ, die Gewinnmargen der Babynahrungsproduzenten deutlich höher als in anderen Märkten. Das liegt auch daran, dass Kinder in China noch ein bisschen kostbarer sind als anderswo. Denn die Regierung erlaubt nur ein Kind pro Familie. Kommt hinzu, der letzte große Skandal um verseuchtes Milchpulver im Jahr 2008 hat die Eltern extrem verunsichert. 6 Kinder waren damals gestorben, Hunderttausende erkrankt. Seitdem sind chinesische Eltern bereit, nahezu jeden Preis für sichere Babynahrung zu bezahlen. Da sie auch immer wohlhabender werden, können sie das auch. Nestle-Experte von Arx.
In dieser Situation kann man natürlich diesen Eltern relativ einfach Produkte verkaufen mit einem Zusatznutzen und für diesen Zusatznutzen dann mehr Geld verlangen.
Profiteure sind die Hersteller von Babynahrung. Der global größte davon ist Nestle. Seit dem Skandal hätten die größten Anbieter von Milchpulver ihre Preise in China beispielsweise um 1/3 angehoben, schreibt die chinesische Zeitung People's Daily. Inzwischen komme fast die Hälfte des in China verkauften Babymilchpulvers aus dem Ausland. Doch das traumhafte Wachstum dürfte künftig gebremst werden. Nestle hat die Preissenkung in China inzwischen bestätigt. Man kooperiere mit den chinesischen Behörden, beteuert der Konzern. Zumindest bis Ende 2014 sollen die Preise nicht wieder angehoben werden.
Maren Peters. Die Volksschule in der Schweiz ist auf dem Prüfstand. Sie soll der gesellschaftlichen Entwicklung angepasst und gesamtschweizerisch vereinheitlicht werden. Das will der Lehrplan 21. Und wie so häufig sorgen die Fremdsprachen für heftige Diskussionen. Sowohl Französisch als auch Englisch sollen nämlich bereits früh gelernt werden, ab der 3. bzw. ab der 5. Klasse. Bereits in 6 Deutschschweizer Kantonen steht Französisch schon ab der 3. Klasse fest im Stundenplan, so etwa in Bern. Priska Delberg hat sich dort in einer Klasse umgehört. Sie wollte wissen, welche Erfahrungen Kinder und Lehrer mit Französisch und dem neuen Lehrmittel Millefeuille gemacht haben.
So tönt Französischunterricht im Schulhaus Willergut in der Stadt Bern. Die Kinder singen und spielen auf Französisch. Das mache Spass, sagen sie.
Mir hat es so cool gefunden, dass wir immer so spielerisch gemacht haben.
Zum Beispiel Schere, Stein, Papier. Papier, Gagnon, Ciseau.
Meine Schwester, die hat das frühere gehabt und die findet unseres kühler. Das ist aber so mit Filmli und Spielen und so. Und das andere hat man einfach Wörtli müssen lernen.
Heute werden keine Wörter mehr gepaukt, die Sprache wird spielerisch erlernt. Darum sei Millefeuille viel besser als das alte Französischbuch Bonne Chance. Lehrer Marco Gautschin sieht das anders.
Das Lehrmittel ist super für etwa 10% der Schüler. Und zwar die Schüler, die seit Anfang, also ab 3., 4. Klasse dann im Französisch, selbstständig können einen Auftrag entgegennehmen, Pflichtbewusstsein ansitzen und dann finden, jetzt probieren wir das Spiel mal auf. Wenn die Lehrperson sagt, jetzt schwätzen wir Französisch, dann probieren wir das aus.
So viel Disziplin könne man beim besten Willen nicht von allen 10-Jährigen erwarten, findet der Primarlehrer. Millefeuille verlange viel zu viel Selbstständigkeit, insbesondere von lernschwächeren Kindern. Die bernische Erziehungsdirektion will diese Kritik nicht gelten lassen. Margret Descher, die Projektleiterin für den Fremdsprachenunterricht beim Kanton Bern, entgegnet.
Wir haben eine sehr breite Spannweite von Kindern, die jetzt Französisch lernen. Und es soll für alle Kinder und für jede Situation soll es Material geben. Das ist eigentlich eine Idee dieses Buches.
Es sei an den Lehrerinnen und Lehrern lernschwächeren Kindern genügend Unterstützung zu bieten, damit auch sie sich in diesem umfangreichen neuen Lehrmittel mit mehreren CDs und Arbeitsheften zurechtfänden. Das sei leichter gesagt als getan, sagt Lehrer Gautschin, weil für Französisch nur 3 Wochen Lektionen zur Verfügung stünden. Nicht viel, wenn man bedenkt, dass sich die Kinder der Sprache auf spielerische Art und Weise annähern sollen. Kein Problem, findet Margret Descher von der Erziehungsdirektion.
Wenn wir Glück haben und eine Lehrperson auch Klassenlehrperson ist, geht das in anderen Fächern weiter. Oder Sie können zu Hause weiter die Sprache hören. Das machen Sie zum Teil sehr gern.
Wenn Sie es dann tun. Dort liegt für viele Lehrpersonen eine weitere große Schwierigkeit. Es ist praktisch nicht zu kontrollieren, wie viel Französisch ein Kind am Ende eines Schuljahres tatsächlich gelernt hat.
Da treffen einfach zwei verschiedene Ideologien zusammen. Das Lehrmittel mit dem didaktischen Hintergrund und das, was nachher als Resultat mit dem Lernziel muss rauskommen.
Sagt der Primarlehrer Marco Gautschin. Eine spielerisch erlernte Sprache zu benoten, ist viel schwieriger, als den Wortschatz abzufragen. Mit dem neuen Millefeuille und mit dem Französischunterricht ab der dritten Klasse müssen sich die Berner Lehrerinnen und Lehrer also erst anfreunden. Die Kinder hingegen kennen keine Angewöhnungsschwierigkeiten.
Priska Dellberg setzte den Schlusspunkt. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Ackerler, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.